Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes et à tous. Herzlich willkommen zu dieser letzten Diskussionsrunde. Et donc ce soir, nous allons donc nous concentrer ou disons nous interroger sur la question des troubles de l'apprentissage à l'école et puis de l'apprentissage des langues étrangères. Donc comme vous le savez, on l'a déjà mentionné, on a mené Raphaël et moi donc un petit sondage avant de lancer cette édition de cette année, en particulier auprès d'enseignants de langues étrangères, et puis on avait proposé entre autres la thématique des troubles de l'apprentissage, et puis donc ce thème a suscité pas mal d'intérêt. Et donc les troubles d'apprentissage sont une thématique assez récurrente, disons, c'est toujours d'actualité, surtout puisqu'on peut considérer que l'école actuelle se veut ou se dit de plus en plus inclusive. Et donc, ça concerne bien évidemment des personnes ou des apprenants touchés, concernés par différents troubles. Et donc, dans le cadre, dans notre institut, on se concentre ou on s'interroge en particulier sur la thématique des langues étrangères, donc l'apprentissage des langues étrangères. Donc, c'était l'occasion de se concentrer sur cette thématique en lien avec les troubles de l'apprentissage. Et puis, peut-être une note plus personnelle, donc moi aussi, en tant qu'enseignant de langue étrangère, on est constamment, en tout cas fréquemment, en contact dans nos classes avec des élèves qui sont concernés par la thématique, par divers troubles d'apprentissage. Donc voilà, ich möchte jetzt also unsere Teilnehmenden kurz vorstellen. Ich fange vielleicht mit Ihnen, Erich Hartmann. Sie sind Professor für Logopädie an der Universität Freiburg. Sie haben natürlich auch als Logopäde ausgeübt und Sie interessieren sich besonders für evidenzbasierte logopädische Diagnostik, Prävention und Therapie von kindlichen Sprach- und Schriftsprach oder auch Lernstörungen. Danke für Ihr Dasein. Frau Barbara Hinlisbacher, Sie haben auch Logopädie studiert, Sie haben auch als Logopädin ausgeübt und dann haben Sie Neurowissenschaften studiert an einer schwedischen Universität und Sie haben auch an der Universität Freiburg promoviert in Heilpädagogik und Sie sind heute Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bern und Lehrbeauftragte auch an der Universität Freiburg. Genau. Ensuite, nous avons Elia Kehl, donc qui lui est étudiant en fait au Collège Saint-Michel ici à Fribourg et qui donc est aussi concerné par la thématique puisqu'il a été diagnostiqué avec une dyslexie. Donc merci d'être là. Et donc finalement, Monsieur Stéphane Julien, donc vous êtes logopédiste au HOME École Romand Fondation Les Buissonnets. Et puis, donc, auprès d'enfants qui présentent une déficience intellectuelle, vous êtes aussi, vous travaillez aussi à la Cité du Genévrier Fondation Eben Esser, auprès d'adultes avec ce même profil. Vous êtes, entre autres, docteur en sciences du langage et puis chargé d'enseignement à l'Institut des sciences logopédiques de l'Université de Neuchâtel. Vous êtes membre de diverses associations au comité, notamment l'Association romande des logopédistes diplômés. ARLD. Genau. Vielen Dank an alle. Und genau, um in die Diskussion einzusteigen, habe ich zuerst mal gefragt, was sind überhaupt Lernschwierigkeiten? Und mir ist einfach so Legasthenie oder Dyslexie in den Sinn gekommen und ich habe mich gefragt, also was ist das? Wie kann ich mich sozusagen in die Schuhe eines Legasthenikers versetzen? Wie sieht das aus? Und ich bin auf einen Artikel der Online-Zeitung Die Zeit gestoßen. Da hat man versucht, die Wahrnehmung von Texten darzustellen, also die Texte, die, also wie werden diese Texte von Legasthenikern und Legasthenikerinnen wahrgenommen. Und also im Artikel ist es nicht ganz klar, wie haben sie diesen Text hier zusammengestellt, aber also man sagt ja, man verweise auf Designer und Gestalter, die sich für die Frage interessiert haben. Wie sieht das aus? Also darum meine erste Frage, wie ist das, also entspricht diese Darstellung der Realität? Ist das tatsächlich so? Und ja, vielleicht möchten Sie anfangen, Erich Hartmann, oder?
Ja, ich kann mal dazu etwas sagen. Ich bin jetzt froh, dass ich das nicht vorlesen muss. Es wäre schon interessant zu wissen, ist es eine authentische Transkription einer Leseprobe oder ist das irgendwie zusammengeschustert worden? Ich denke, was wir hier sehen, oder dieser Text verweist so auf die Leseschwierigkeiten von vielen Schülerinnen und Schülern mit Lesedefiziten. Da gibt es ja bestimmte Merkmale in der Entwicklung, also unflüssige Worterkennungsschwierigkeiten. Beim Worterkennen, das ist ein Kardinalproblem. Sowohl die Genauigkeit des Lesens als auch die Flüssigkeit sind betroffen. Man muss natürlich dazu anmerken, die Dyslexie oder die Lesestörung ist ein dynamisches Phänomen. Also man sollte jetzt nicht zur Idee gelangen, dass die Betroffenen einfach immer so lesen. Die verändern natürlich, die Symptomatik verändert. Bei jüngeren Schulkindern kann jetzt diese Problematik, die Problematik sich so zeigen, eben unflüssig, unstrukturiertes Lesen. In höheren Klassen ist natürlich die Symptomatik dann etwas anders. Da ist die Worterkennung dann hoffentlich fortgeschritten, auch durch Therapiefördermaßnahmen. Und es kommen dann vielleicht neue Problembereiche hinzu. Leseverstehen ist zum Beispiel etwas, das man hier schon auch erwähnen muss, dass es häufig auch betroffen ist, sekundär. Es gibt Schwierigkeiten im Bereich auch der Rechtschreibung häufig. Also bei vielen Betroffenen ist das ja ein kombiniertes Problem. Und von daher ist das sicher etwas zu relativieren, denke ich. Ich weiß nicht, du bist ja auch Logopädin oder vous êtes aussi Logopäde. Peut-être vous pouvez encore faire un commentaire sur. C'est un peu difficile, si non. Vielleicht du, was dir dazu in den Kopf geht?
Ja, ich denke, es ist sehr typisch, was man hier sieht, auch diese Unflüssigkeit, die, wenn man es eben versucht zu lesen, doch sehr deutlich hervortritt. Und was man auch sehr, sehr schön sieht, du hast auch schon gesagt, mit dieser Worterkennung, die eben diese direkte Worterkennung, die oftmals fehlerhaft ist oder betroffen sein kann. Und das sieht man hier sehr schön, es sind nur sehr wenige Wörter, die wirklich für uns gut Lesende doch direkt ersichtlich sind, die auf einen Guss gelesen werden können. Vieles ist eigentlich zerstückelt und was man auch sieht, es ist oftmals nicht an der phonologischen Grenze oder morphologischen Grenze zerstückelt, sondern eigentlich irgendwo. Also es zeigt eigentlich diese typischen Schwierigkeiten von diesen Schülerinnen und Schülern. Genau.
Es wäre natürlich, Entschuldigung, interessant, wenn das ein authentischer Text wäre, wenn man noch gefragt hätte, was hast du gelesen, kannst du es mal zusammenfassen, um auch das Verstehen zu überprüfen. Weil es ist schon die Tendenz, wenn man schon beim Dekodieren Mühe hat, auf der hierarchieniedrigen Ebene, dass das Ressourcen dann verbraucht und da kann das Leseverstehen dann eingeschränkt sein, obwohl das mündliche Verstehen, das Hörverstehen eigentlich vergleichsweise besser ausgebildet ist. Es wäre jetzt interessant zu wissen. Es gibt ja dort auch Unterschiede. Es gibt Kinder, die lesen relativ unflüssig und können dann auch die Bedeutung des Textes nicht erfassen. Andere lesen ähnlich unflüssig oder mit Verlesungen und verstehen vergleichsweise gut, was sie gelesen haben. Da muss man auch differenzieren. Ja.
Important à souligner, c'est-à-dire il y a la connaissance des mots, il y a les aspects phonologiques, et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait ce que la personne elle comprend quand elle lit un texte. On parle des troubles des apprentissages par rapport à ce qu'on appellerait la dyslexie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on se confronte à d'autres populations. Moi, je vais penser par exemple aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, qui peuvent dans certains cas être des très bons lecteurs et qui peuvent avoir des grandes difficultés à avoir un accès au sens. On parle d'hyperlexique dans ces cas-là. Donc c'est aussi un aspect important où tout d'un coup, on voit un décalage entre la lecture en termes techniques et puis ce qu'on fait de la lecture. Et puis, je rajouterai encore un autre point, c'est l'aspect social. C'est finalement, que la personne ait difficulté ou pas, quel est son usage social au-delà de l'école, au-delà des apprentissages, quel est son usage social de la lecture ? On est dans un monde, alors il y a la pratique du livre, mais on est dans un monde où dès qu'on fait un pas, dès qu'on a besoin d'une information, on passe par Internet, on passe par un certain nombre de choses, et on est confronté de toute façon au langage écrit.
Non, merci. Donc, moi, ce que je peux voir, donc c'est vrai que dans le texte, dans l'article, donc il ne s'agit pas d'un article scientifique. On mentionne, c'est plutôt des sous-entendus. On a certains designers, certains graphistes auraient demandé, notamment sur Facebook, à des gens concernés, touchés par la dyslexie, d'essayer de d'écrire. On dit aussi, es wird auch in diesem Artikel gesagt, Legasthenie sei sehr schwer zu beschreiben. Und daher vielleicht frage ich mich, Elia, est-ce que on peut décrire la dyslexie, la manière dont on perçoit un texte écrit? Comment est-ce que vous sauriez décrire, ou est-ce que on finalement non, ça se laisse pas vraiment décrire?
Alors personnellement, j'ai pas mal vite compris que j'étais plus lent que les autres pour justement lire un texte, pour écrire un texte, que quand j'écrivais, c'était très vite un massacre. Mais j'aurais jamais su justement décrire. Enfin, moi, je regarde ce texte et puis, en effet, pour lire un texte, je mets plus de temps, mais j'aurais pas pensé à en faire des petits morceaux comme ça. Par contre, une méthode qu'on a essayé d'appliquer, c'est beaucoup les Wortglieder. Enfin, en gros, mettre les mots en plusieurs parties. Et je sais que j'ai jamais réellement compris comment faire ça. Enfin, j'ai beaucoup de peine à faire ça. Et du coup, voilà, ça me fait penser à ce texte.
Ok, merci. Also ja, dann, also wenn man das zusammenfasst, liegt das nicht ganz falsch, aber es zu relativieren könnte auch, ich glaube, im Artikel sagt auch einer oder eine, die Wörter könnten sich auch um sich drehen, das wäre auch, oder rotieren, wenn sie um sich rotieren, das wäre auch eine mögliche Beschreibung. Aber genau, also zu beschreiben ist schwierig. Gut, dann jetzt zur Terminologie. Also man spricht von Lernschwierigkeiten im Sprach- oder vielleicht im Fremdsprachenunterricht. Ich habe hier eine Liste, also ein paar von diesen Lernschwierigkeiten aufgelistet. Das so ist vielleicht nicht vollständig, keine vollständige Liste. Et donc la question ici serait, il y en a peut-être d'autres dont on peut parler, mais quels sont les troubles qui sont particulièrement sensibles peut-être dans les apprentissages linguistiques et donc qui concerneraient bien évidemment et surtout l'apprentissage des langues étrangères. Also, vielleicht schon wieder, Erich Hartmann, haben Sie eine...
Ich muss mir hier mal die Liste anschauen. Also es ist so, dass eigentlich jetzt die Dyspraxie und auch die Dysphasie, meinen Sie mit Dysphasie eine Sprachentwicklungsstörung? Also das Sprachentwicklungsstörung ist eigentlich eher eine Entwicklungsstörung. Die anderen, Dyslexie, Dyskalkulie, sind dann eher Lernstörungen. Und die Dyspraxie, das wäre dann eher eine Entwicklungsbeeinträchtigung. Also dyspraktische Störung, wenn Sie an das denken. Sie haben auch noch Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und so weiter. Das sind eigentlich die meisten Kategorien hier sind, wie soll ich mal vereinfacht sagen, Risikokategorien im Hinblick auf schulische Lernprobleme und speziell dann auch Schwierigkeiten beim Fremdsprachenlernen. Vielleicht muss man noch differenzieren. Sie sprechen jetzt von Schwierigkeiten, Lernschwierigkeiten. Lernschwierigkeiten haben viele Kinder mal im Verlauf der Schulzeit. Ich hatte auch mal Lernschwierigkeiten, ohne jetzt eine Lernstörung zu bekunden. Also es ist noch ein Unterschied. Schwierigkeiten haben auch Kinder zum Beispiel mit einer geistigen Behinderung, wenn sie inkludiert sind, die haben Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Kinder vielleicht auch mit Hörbeeinträchtigungen. Wir sprechen ja hier jetzt vor allem von den umschriebenen oder spezifischen Lernstörungen. Und das wären eben Leserechtschreibstörung, Dyslexie, Dyskalkulie. Ja, so habe ich das verstanden.
Vielleicht kann man noch ergänzen, also im Bereich dieser Störungen ist vor allem die Dyskalkulie, das hat ja eher mit Rechenstörungen zu tun, vielleicht am wenigsten Auswirkungen jetzt auf den Fremdsprachenunterricht so, aber sicher die anderen, die eben doch mit den zentralen Sprach- oder eben Sprechstörungen, doch eher Sprachstörungen zu tun haben, sind doch wirklich, haben große Auswirkungen auf den Zweit- respektive eben auch auf den Fremdsprachenerwerb.
Temps aussi de souligner, parce que cette liste, elle dit ça aussi, c'est-à-dire que pour une personne qui serait diagnostiquée avec un trouble de l'apprentissage, en fait, derrière, il y a beaucoup de profils différents. Premier point, il y a beaucoup de profils différents de départ. Hein. Bah, tout ce qu'on voit, dès qu'il y a un 10, ce qu'on disait, à un moment donné, on parlait de constellation des 10. C'est-à-dire que quand on avait, par exemple, une dyslexie, on augmentait notre chance d'avoir d'autres type de trouble en 10. Donc déjà, c'est un premier point. Dès le départ, notre matériel neurologique, ben voilà, il prédisposait à avoir ce type de trouble. Et puis après, ben, tout à l'heure, je parlais du social, mais c'est aussi en fonction des apprentissages auxquels on a été confrontés, notre milieu, est-ce qu'il nous a stimulé à nous confronter justement à ces difficultés ? Comment on a été confronté à ces différents aspects ? Et ce qui fait que en fonction de nos difficultés, en fonction de l'intensité de nos difficultés, puis notre expérience dans l'apprentissage, on a pu développer des compétences. Ce qui fait qu'à la fin, quand on a, ce qui est votre cas, monsieur, un jeune adulte, son expérience, elle est forcément unique. Son expérience des troubles des apprentissages, de sa confrontation à l'écrit, elle est forcément individuelle. Il y a des grandes lignes, mais on est obligé d'établir un projet individuel pour aider la personne et trouver des stratégies, pour l'aider à limiter sa déficience, et puis aussi des stratégies de compensation pour qu'il fasse avec sa déficience.
Das finde ich ganz einen wichtigen Punkt, dass diese Stärken und Schwächen, diese Stärken und Schwächen, die diese Schülerinnen und Schüler eben haben, dass sie sich sehr unterscheiden können, auch wenn ein Kind eben eine dieser Diagnosen auch erhalten hat. Das ist sehr individuell, sehr heterogen auch. Und da zu schauen, eben wo sind wirklich auch die Stärken und die Schwächen, sei es eben in der Erstsprache Deutsch oder Französisch, als auch dann im Fremdsprachenunterricht. Und das hat eben mit diesen neurologischen zugrunde liegenden Verarbeitungsmechanismen von Sprache auch zu tun und diese auch, denen auf die Schliche zu kommen, wo sind eben hier vielleicht andere Verarbeitungsmechanismen, wo muss man, gewisse kann man so eigentlich eins zu eins nicht direkt verbessern, sei es eben beispielsweise die auditive Differenzierungs- und Aufmerksamkeitsfähigkeit oder diese Aspekte, wo kann man vielleicht dann eher mit kompensatorischen Strategien auch die Schülerinnen und Schüler anleiten, damit sie sich besser selbst helfen können. Sei es eben beim Bereich der Sprachentwicklungsstörung, als eben auch bei Dyslexie.
Vielleicht noch ein Aspekt, der erwähnenswert ist. Man hat ja bei den klassischen jetzt Phänomenen wie Dyslexie, Leserechtschreibstörung, vor allem oder auch Sprachentwicklungsstörung, die Idee oder ist auch belegt, dass diese Kinder gewisse neurobiologische, genetische Voraussetzungen haben, die eben das Problem dann bedingen. Das gilt in der Regel schon. Die haben spezifische Probleme aufgrund dieser grundlegenden Schwierigkeiten in der Verarbeitung von Informationen. Es gibt aber noch weitere Dimensionen, die schon auch wichtig sind, jetzt für das schulische Lernen oder speziell auch für den Fremdsprachenunterricht. Das sind nämlich so weitere Faktoren, motivationale Probleme, emotionale Schwierigkeiten, sind sehr gut belegt bei Kindern mit Leserechtschreibstörungen. Die haben häufig, wenn man nicht präventiv wirklich interveniert, kann das einen Teufelskreis geben. Sozial-emotionale Schwierigkeiten, dann spielt auch kulturelle oder sozioökonomische Faktoren eine Rolle. Wie ich eben gerade in einem neuen Artikel von Herrn Bertele in der VHN gelesen habe, die ich mit herausgebe. Also man kann es vielleicht vereinfacht so sagen, die betroffenen Kinder haben ungünstige sprachlich-kognitive Voraussetzungen, die man aber in einem gewissen Sinn durch Präventionstherapie positiv beeinflussen kann. Es kommt dann eben aber dieser Überbau an emotionalen, motivationalen Problemen dazu, und das wird mit der Zeit ein großes Problem. Weil wenn die Kinder ja immer wieder Misserfolgserlebnisse haben und so weiter, negative Feedbacks bekommen, dann haben sie wenig Lust, sind wenig motiviert, sich mit dem Thema, mit der Schwäche auseinanderzusetzen, und das wird dann häufig auch in der Therapie ein großes Problem. Deshalb umso wichtiger Früherkennung, Prävention, damit man diese sekundären Schwierigkeiten, denen etwas entgegenwirken kann. Das finde ich noch wichtig. Also es ist häufig nicht eine reine Lernstörung, sondern es kommen zusätzliche Schwierigkeiten hinzu, die dann das Lernen zusätzlich erschweren auch.
À ce propos, je pense que ce qui est intéressant, c'est de garder en tête, parce que c'est exactement ça, la personne avec une dyslexie ou une dysphasie ou ce type de trouble, si on reste sur les troubles des apprentissages, quand il se retrouve dans l'apprentissage d'une langue étrangère, ses difficultés, elles se transposent. Bon, ça, on l'a dit. Il y a le feedback négatif, parce que effectivement, ces difficultés, elles vont se réutiliser, et la personne, elle va vivre cet apprentissage comme quelque chose qui est en gros pas pour lui. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on observe que si on prend des adultes dyslexiques, on s'aperçoit qu'ils ont appris une langue étrangère. Donc il y a cette possibilité-là. J'ai l'impression, moi, qu'il y a un enjeu pour l'école. Tout à l'heure, vous parliez d'inclusion. C'est le fait de se dire, quand je donne un enseignement d'une langue étrangère à un enfant qui présente ce type de diagnostic, il va falloir que j'aménage des choses. Et après, on arrive à la difficulté du nombre d'élèves, des expertises. Mais en même temps, ce qu'on met en place dans sa langue première, que ce soit par des logopédistes et d'autres types d'aides, il faut aussi le mettre en place dans une langue étrangère. Ce qu'on va observer aussi, c'est que des personnes qui sont bilingues ou trilingues et qui ont un apprentissage de la lecture, mais pas nécessairement que par l'école, c'est-à-dire par leur famille, elles avancent aussi dans ces apprentissages. Donc la dernière dimension, c'est peut-être le sens qui est mis derrière un apprentissage. On a la chance d'être dans un canton bilingue, ce qui fait que des cours d'allemand, ils peuvent prendre du sens pour un francophone et inversement. Mais quand même, la personne, elle a une difficulté, elle va avoir un feedback négatif. La seule façon qu'elle s'en sorte, c'est un accompagnement, mais c'est aussi, elle va pouvoir contourner ces feedbacks négatifs par le fait que ça a du sens d'apprendre, et que finalement il y a peut-être du plaisir quand même dans la langue étrangère à avoir. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour l'école.
Oui, donc on voit bien que finalement, donc moi ce que j'ai retenu aussi, c'est que ces troubles, c'est une chose, c'est un des aspects, mais qu'après bien sûr ça se répercute sur d'autres facteurs, notamment la motivation et d'autres facteurs émotionnels qui sont des facteurs importants pour tous dans l'acquisition et l'apprentissage d'une langue étrangère. D'où ma question peut-être à vous, Eliakel. Donc vous êtes au gymnase, troisième année. Est-ce que vous êtes aussi bilingue, ça peut être un avantage du coup. Mais est-ce que vous avez c'est peut-être une question assez vague, mais vécu ces apprentissages. Est-ce que vous êtes peut-être tourné vers les langues, peut-être pas. Est-ce que vous sentez cette répercussion aussi sur votre motivation à apprendre des langues étrangères?
Also das hatte tatsächlich seinen Einfluss, beziehungsweise es hieß dann schnell mal, ja, Sprachen nicht ein Ding, und entsprechend habe ich auch in einer ersten Zeit schon mal aufgehört zu lesen und so, also so Erstens, weil ich es nicht gerne machte und zweitens, weil man noch bestätigt kann, dass ich es nicht kann. Also und entsprechend ja, habe ich es ganz aufgegeben. Und auch so die Mathematik. Also ich studiere jetzt Schwerpunktfach PAM, also Physik und angewandte Mathematik. Und ja, also ich denke, das kommt auch aus dem raus. So bestätige auch die zwei Redemeldungen, die hier gemacht wurden.
Okay. Und vielleicht noch zu dieser Frage, also zu diesem Thema, eine letzte Frage. Man hört oder man sieht, bestimmte Sprachen sind vielleicht auch, wie soll ich sagen, das ist vielleicht schwieriger zu erlernen, was die Graphie angeht. Stimmt das tatsächlich? Also bestimmte Sprachen fallen bestimmten Lernenden mit oder einfach Individuen mit solchen Lernstörungen schwerer? Kann man das?
Das kann man definitiv so bestätigen. Also was man auch weiß, was hat die Forschung gezeigt, dass Kinder eben mit einer Sprachentwicklungsstörung, aber auch Dyslexie in allen ihren erlernten Sprachen, sei das eben erst zweit oder noch mehr Sprachen, aber auch in den Fremdsprachen hier Schwierigkeiten zeigen. Dass es aber in Abhängigkeit dessen ist, wie tief, orthografisch tief eine Sprache ist. Da haben Studien auch gezeigt, dass hier orthografisch tiefe Sprachen, wie beispielsweise Englisch, die ganz auf dem weitesten Spektrum steht, aber auch Französisch, da das auch in diese Richtung geht, teilweise schwieriger sind zu erlernen. Da haben auch unauffällige Schülerinnen und Schüler länger, um diese orthografisch tiefen Sprachen zu erlernen. Auf der anderen Seite eben, dass das Deutsch, das doch eine eher transparente Sprache ist, wo man durchaus auch in einem ersten Schritt über diesen indirekten Weg, eben das phonologische Erfassen auch dieser Buchstaben-Laut-Verbindungen hier zu einem ersten Erlesen kommen kann, was eben bei einer tieferen Sprache eben so nicht möglich ist. Also da müssen schon mehrere Buchstaben-Laut-Verbindungen auch erfasst werden können, also ein holistischeres Lesen eigentlich, das hier nötig ist. Und deshalb kann es eben dann sein, dass ein Kind eben je nach Stärken und Schwächen, dass es eben auch von seinen Ressourcen her mitbringt, eine Sprache vielleicht eben hier eher diese Schwierigkeiten zeigt, weil es vielleicht im Bereich der Phonologie besondere Auffälligkeiten hat. Aber vielleicht, weil es andere Stärken dann auch wiederum hat, dass ich habe in meiner Dissertation herausgefunden, dass viele Schülerinnen und Schüler jetzt in der dritten Klasse, die Französisch als Fremdsprache und Deutsch als Erstsprache sprechen, durchaus im Bereich der Morphologie beispielsweise Stärken aufweisen, dass man hier sehr genau hinschauen muss. Also man kann die alle nicht in einen Topf werfen und deshalb ist ganz wichtig eben auch zu sehen, gibt es diese Stärken im sprachanalytischen Bereich, die eben andere Aspekte betreffen, die durchaus eben in gerade orthografisch tiefen Sprachen wie Englisch oder Französisch genutzt werden können. Das heißt aber eben, es ist wie die morphologische Bewusstheit etwas, was sich über die Didaktik, über Unterricht eigentlich vermitteln lässt. Generell Schriftsprache ist ja ein etwas, was man nicht wie die mündliche Sprache einfach so von sich aus lernt. Und da ist es ganz wichtig natürlich auch der Aspekt des Unterrichts. Welchen Fokus hat es? Da weiß man, im Phonics Training hat eben auch einen wichtigen Einfluss auf verschiedene Sprachen. Und da ist es wichtig eben genau zu schauen, was brauchen diese Schülerinnen und Schüler eben bezogen auf ihre spezifischen Stärken und Schwächen, damit sie eben dort gefördert werden können, wo sie stehen. Und da spreche ich auch sehr in deine Richtung mit der Prävention, dass man eben auch gerade im frühen Fremdsprachenunterricht früh schon auch genau hinschaut, wo haben diese Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten, weil oft kann es sein, dass gerade in der dritten Klasse Diagnosen noch nicht gestellt sind im Bereich der Dyslexie und deshalb eben hier dann vielleicht die Fremdsprache diese Sprache ist, wo das Kind dann zum ersten Mal auch richtig auffällig werden kann, weil es vielleicht auch lange, gerade bei einem eher höheren IQ, auch kompensieren konnte, in der Erstsprache beispielsweise. Und da ist es wichtig, dass man eben hier auch im Sinne der Didaktik der Mehrsprachigkeit gut eng kollaboriert, die verschiedenen Sprachlehrpersonen, und so sicher diese Schüler frühzeitig eben erkennen kann und sie dann eben auch motivieren kann, damit sie eben weiter die Fremdsprache sicher auch gerne lernen.
Also Englisch und Französisch sollte man vielleicht vermeiden, oder?
Vielleicht Finnisch lernen, aber das hat natürlich eine ganz andere Schwierigkeit.
Ja.
Noch anmerken darf, deine Bemerkungen und auch diese Frage wird ja dann in der Literatur meistens diskutiert in Bezug eben auf basale Lesefähigkeiten, Schreibfertigkeiten, Wort erkennen. Im Englischen ist sicher anspruchsvoller dieser Prozess, dieser Lernprozess, als vielleicht in einer transparenten Orthographie. Aber es gibt ja noch andere Aspekte der Sprache. Also ich würde jetzt mal behaupten, ich bin jetzt nicht Spezialist für Fremdsprachenunterricht, dass Englisch in grammatikalischer Hinsicht vielleicht da und dort etwas einfacher ist als Deutsch, dass drei Artikel kennt und so. Also es kommt darauf an, was man sich anschaut, welche Bereiche der Sprache. Aber jetzt bezogen auf Leseschwierigkeiten und so, ist das schon so, wie du das erwähnt hast. Ja.
Transferbereiche. Mhm. Transfer, die von der ersten in die zweite oder erst in die Fremdsprache hier, die etymologische Nähe auch der Sprache und all das hat natürlich einen Einfluss auch auf diese Schwierigkeiten. Oder eben, wenn ein Kind bereits Lesestrategien erworben hat in einer Sprache, in der Erstsprache, kann sich das eben auch positiv transferieren. Da weiß man auch im Bereich der phonologischen Bewusstheit, dass sich das transferieren lässt, aber eben auch im Bereich der morphologischen Bewusstheit, alles mit diesen metakognitiven Prozessen, das sind sehr gute Bereiche, die sich eben, wenn man es spezifisch anspricht im Unterricht, auch gut transferieren lassen.
Gut. Und Sie haben ja auch gesagt, also bestimmte Lernende können auch also Stärke aufweisen, nämlich im Bereich Morphologie zum Beispiel, wenn ich das richtig, okay, ja. Gut. Möchten Sie vielleicht noch was dazu sagen, was Ihre Erfahrungen im Unterricht, ich weiß, Englischunterricht haben Sie wahrscheinlich immer noch.
Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch anwenden könnte, das pertinent wäre.
Okay, dann wüsste ich auch nicht. Gut, vielen Dank. Und ja, in einem nächsten Schritt, ich habe hier ein Zitat, ich konnte noch kurz eine Kollegin, also die eben Deutsch und Englisch als Fremdsprachen an einer Sekundarschule unterrichtet, kurz befragen zum Thema. Ich habe ihr einfach gefragt, du erzähl mir was, also wie gehst du mit dem Thema um, also im Unterricht oder was für Erfahrungen hast du mit dem Thema, also Schüler mit bestimmten Lernstörungen. Und hier ist also zusammengefasst, was sie erzählt hat. Donc les troubles donc sont d'apprentissage, c'est une thématique qui est finalement connue, que les enseignants connaissent, et puis ils connaissent aussi des stratégies apparemment, donc c'est quelque chose qui n'est pas ignoré. Donc les élèves, dit aussi les élèves amènent avec eux parfois, puisqu'elle est au secondaire, donc amènent parfois du primaire des stratégies, ou sont disons conscients aussi peut-être de leurs conditions, ou notamment dans le cadre de la lecture ou d'autres activités. Donc il y a aussi, on parle aussi donc des logopédistes, il y a des enseignants spécialisés qui viennent aussi parfois dans les cours, pendant les cours. Mais donc le problème serait plutôt au niveau des élèves qu'elle décrit comme étant les plus touchés. Peut-être il y a aussi différents degrés, j'imagine, finalement pour chaque trouble. Et puis, donc pour ces élèves-là, avec une forte dyslexie et dysorthographie, par exemple, donc ce serait assez difficile, disons, on se sent finalement dépassé. On ne sait pas quoi faire, forcément. D'autant plus qu'apparemment, les enseignants spécialisés ne sont pas toujours là. En tout cas, c'est ce qu'elle dit dans ses cours de langue. Et puis, donc, on pourrait dire que selon les cas, c'est faisable. On a des stratégies, on peut, s'en sortir. Et puis, parfois, peut-être pas. Donc, genau. Was sind dann vielleicht auf der Seite der Forschung, welche Erkenntnisse kann man vielleicht in den Unterricht umsetzen? Schlussendlich, was so eine banale Frage vielleicht oder grobe Frage, allgemeine Frage, wie, was kann man dagegen tun? Didaktisch, gibt es da bestimmte Mittel oder Methoden? Was kann man hier tun?
Plusieurs points. Bon, déjà, une problématique qui est importante, je dirais, pour les personnes qui ont des troubles des apprentissages, mais en général, quand on parle d'inclusion, tout à l'heure, j'en parlais un peu, c'est le fait de se dire, en tout cas, pour les personnes qui ont des difficultés, des troubles spécifiques, de placer la personne au centre et puis de mettre des aménagements. Une première problématique, c'est la quantité de moyens de soutien qu'il y a quand il y a des personnes qui sont dans l'inclusion. Alors ça, moi, je le vois quand des personnes ont des légères déficiences intellectuelles et qui vont dans le circuit standard ou quand ils présentent un trouble de l'autisme et qu'ils n'ont pas des difficultés cognitives importantes. En ce moment, sur Fribourg, il y a peu de classes spécialisées ou des gens qui sont vraiment formés pour les accueillir. Donc c'est une grosse problématique. Donc, si on revient sur les troubles des apprentissages, je dirais une première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a assez d'aide en termes pour pouvoir justement déployer des moyens qui soient individualisés dans la mesure du possible, hein, ça ne sera jamais parfait de toute façon. Donc ça, c'est un premier point, un questionnement. Deuxième questionnement, c'est, tout à l'heure on parlait, et c'est juste, hein, les caractéristiques des langues, le fait que les personnes, elles peuvent transférer des choses d'un côté à l'autre. Ce que vous aviez aussi évoqué, c'est le fait que, on a une jeune dyslexique qui a déjà des stratégies, qui a avancé dans son circuit scolaire, puisqu'elle est déjà en secondaire, donc elle a nécessairement des stratégies qu'elle a réussi à mettre en place. Alors, il faut l'accompagner pour qu'elle déploie ses stratégies. Alors, c'est nécessairement individuel, parce que souvent, c'est des choses ad hoc que la personne a développées ou qu'elle a été amenée, en étant aidée, à développer. Mais je reviendrai à l'autre aspect, c'est-à-dire si maintenant on revient à la spécificité du moment de l'apprentissage d'une langue étrangère, c'est la méthode d'apprentissage et puis aussi, surtout à mon avis, la finalité. À mon avis, un des enjeux, ça pourrait être de se dire, finalement, si moi je suis professeur de langue, ce qui est votre cas si j'ai bien compris, si j'ai une personne qui est, alors surtout si j'ai une personne qui est en difficulté, mais à la limite pour un élève sans difficulté ça pourrait être intéressant, ma finalité c'est quoi ? Est-ce que je veux que la personne elle soit parfaite à 100% pour la morphologie, qu'elle ait un lexique des plus adaptés et qu'elle ait les meilleures notes, ou que finalement, si elle se retrouve à Stuttgart ou à Zurich, elle soit parfaitement capable de commencer une conversation, peut-être avec des imperfections, mais finalement, elle fonctionne justement, elle participe à des interactions sociales, elle fonctionne si elle a des activités à mener. Et de mon point de vue, si on pense à des personnes spécifiquement avec un trouble des apprentissages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement des difficultés pour traiter les sons, mais qui sont capables de rentrer dans des apprentissages, si l'école change cet enjeu et se dit, on peut aller regarder après sur des méthodes d'apprentissage où finalement c'est l'interaction qu'on va mettre en avant. Hein. Je sais qu'il y a des travaux dans différents endroits, mais je sais qu'à Neuchâtel, l'équipe de linguistique qui travaille sur l'acquisition de langue seconde, ainsi justement sur qu'est-ce qui se passe quand on met en place des interactions entre les élèves dans un cours de langue étrangère. Et puis là, on s'aperçoit que parfois, des élèves, alors qu'on n'a pas un trouble des apprentissages nécessairement, mais qu'on n'a pas forcément de facilité à s'exprimer dans une langue étrangère, finalement, ils ont plein de stratégies. À la fin, ils fonctionnent. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller. C'est aussi dans les objectifs. Enfin, on a tous envie de faire des phrases correctes et puis que la morphologie soit picobello, et c'est normal. Mais en même temps, par rapport à certains élèves, on pourrait se dire, mais quel est l'objectif prioritaire au-delà de la perfection, de la morphologie et des jolies phrases et de l'étendue du lexique, la précision du lexique? C'est de se dire, finalement, moi, je veux qu'il fonctionne. Et encore une fois, en tout cas pour le profil dont on parle là, de personnes qui sont déjà dans le secondaire et qui, malgré leurs difficultés, leurs troubles des apprentissages, arrivent à avancer dans leur parcours malgré leurs difficultés, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas ajuster aussi les objectifs de l'école. Hein, ça ne veut pas dire abandonner, hein, ça veut dire se dire, pour valider, qu'est-ce qui est vraiment le truc à conserver. Si la personne fonctionne, à mon sens, mais je suis logopédie, je ne suis pas enseignant, il me semble que c'est le plus important.
Oui, donc c'est peut-être pour Pour compléter, c'est vrai que l'enseignement des langues actuelles dans les approches implémentées sont clairement déjà orientées finalement vers quelque chose de plus, une approche actionnelle, donc plutôt une approche, un apprentissage fonctionnel dans le sens dont l'individu est capable de fonctionner. Ce qui n'a pas peut-être été montré là, c'était qu'il y a quand même toujours cette difficulté malgré tout, donc malgré les bases, peut-être aussi même à l'oral, puisque finalement beaucoup de choses passent aussi par l'écrit, peut-être plus spécifiquement au secondaire. Est-ce que, si je veux provoquer un petit peu, est-ce que finalement ist das Fremdsprachen lernen also neben der Schulsprache für gewisse Lernen einfach schlicht unrealistisch?
Sagen.
Ich meine, es ist eine Tatsache. Die müssen zwar, ja. Okay.
Also ich würde eben auch in dem Sinne sicher erst entsprechen, was ja eben auch in den neueren, im Lehrwerk selber und im Lehrplan 21 auch mit involviert ist, der sehr kommunikationsorientierte Unterricht, wo eben das Ziel eigentlich ist, dass man sich austauschen kann. Und ich denke, auch wenn gerade in der Aufgabenorientierung hier auch, wo eher offener Unterricht, offene Aufgabenstellungen auch vorgegeben sind, dass man hier eben für diese Schülerinnen und Schüler aus der Forschung her weiß, dass eine direkte Instruktion sicher helfen kann, damit sie eben die Systematik einer Sprache auch wirklich erfassen können. Sei es eben Sprachentwicklungsstörungen, aber auch Dyslexie haben gerade hier in diesen Bereichen eben Schwierigkeiten, Phonologie, andere Dinge eben zu erfassen. Sei es auch im Bereich der Grammatik beispielsweise, wo man gesehen hat, die haben länger auch noch Schwierigkeiten, brauchen viel mehr Wiederholungen auch im Bereich des Wortschatzlernens. Diese Aspekte sind ganz wichtig, dass man die innerhalb dieses sehr offenen Unterrichts, offener Aufgabenstellungen, die eben genau diese Möglichkeiten auch bieten, dass man hier aber schaut, was brauchen eben diese Schülerinnen und Schüler, dass man dort auch Scaffolds geben kann, Hilfestellungen, die spezifisch eben auch für diese Schülerinnen und Schüler zugeschnitten sind. Und das heißt vielleicht manchmal auch eine Erklärung mehr, also dieses induktive Lernen, deduktive ist in dem Sinne sehr schwierig, eben aus diesem ganzen Sprachbad, das vielleicht in authentischen Texten auch vorkommen kann, dass hier das Relevant auch herausgezogen werden kann, dass man das ein Stück weit didaktisiert, dass hier entweder über gute Aufgabenstellungen oder eben über die Lehrperson, die da Hilfestellungen geben kann, dass man das gut strukturiert. Sei das natürlich auch mit Gruppenunterricht, wo die Schülerinnen und Schüler selbstständig auch gegenseitig sich helfen können. Also dieses vieles, was eigentlich in den heutigen Lehrwerken mit drin ist, bietet ganz viel Potenzial. Aber wenn man dann genau schaut, wie wird es umgesetzt, respektive wie sind die Aufgabenstellungen konkret beschrieben, auch für die Lehrpersonen, sieht man doch gewisse Schwächen oder gewisse Teile, beispielsweise das zyklische Lernen, sehr schön auch umgesetzt. Aber für viele Kinder mit Lernschwierigkeiten, die bräuchten eigentlich häufigeres zyklisches Lernen, also rhythmisierterer Unterricht eigentlich in dem Sinne. Also es kann nicht sein, dass erst ein Jahr später eben wieder gewisse Aspekte thematisiert werden, sondern wirklich systematisch auch gewisse strukturelle Dinge eben, sei es die auch, die sehr schnell auch zu guten kommunikativen Fähigkeiten führen, sei es Chunks sind super, aber für gewisse auch grammatische Elemente zu erfassen, braucht es eben vielleicht strukturiertere Hinweise auf gewisse Schlüsselstellen in der Sprache. Und was ich immer wieder auch sehe im Bereich der Forschung, konnte gezeigt werden eben, dass auch die Schriftsprache, die ja sehr spät eigentlich dann fokussiert wird, was eigentlich auch gerade Kinder mit Dyslexie entlastet, wenn zuerst die mündliche Sprache im Fokus steht, dass aber hier die Schrift eigentlich auch schon im Primarschulunterricht durchaus eine Hilfestellung bieten kann, gerade eben Kindern, die auditiv vielleicht mehr Schwierigkeiten haben, weil sie doch visuell länger wahrnehmbar ist. Und hier natürlich, wenn Sie sich vorstellen, Lernen ist multimodal, das wird auch jetzt im Unterricht oft so praktiziert, man hat Audios, die man hören kann, gleichzeitig kann man etwas lesen, man kann mitmachen, sprechen. Und diese Elemente sind vorhanden, aber ich denke, für gewisse Kinder ist es auch eine Überforderung, dieses ein zu viel, wo aber vielleicht systematischer auf gewisse Elemente hingewiesen werden könnte. beispielsweise eben das früher auch noch umfassender, auch Phonem-Graphem-Korrespondenzen, explizit auch vermittelt werden, damit die Kinder dann wirklich auch beim Lesen das entschlüsseln können. Weil ich weiß nicht, wie dir das gelungen ist, also was man oft beobachtet, gerade im Schreiben ist bei späteren Klassenstufen, dass es eben auch in der Fremdsprache, dass hier gewisse von dem Graphem als Buchstaben-Lautbeziehungen, ja, dass man hier viele Fehler macht, die eigentlich auf das zurückzuführen sind. Und da denke ich, wenn man das früher auch systematischer einführen könnte, könnte das im Sinn auch einer Prävention viel vorwegnehmen. Ich weiß nicht, kannst du dazu etwas sagen?
Ja, ich würde gerne zwei Aspekte ansprechen. Der erste ist, dass in Bezug gerade in der Sekundarstufe oft so die sekundären Lehrpersonen, also die Zweitsprachen und so unterrichten, schon mal die Kommunikation oft weniger gut ist, beziehungsweise bei mir wurde immer noch mal von Lehrpersonen nachkontrolliert, ob ich tatsächlich Legastheniker bin. Und ich weiß nicht, wie sie das nachkontrolliert haben, aber halt haben meinen Text angeschaut und sich gedacht, aber der ergibt ja Sinn. Und sind dann immer wieder zurück auf mich zu sprechen gekommen. Und da denke ich, wie das schon mal nur eben genau solche irgendwie Vorlesungen oder wie man das halt nennt, sehr wichtig sind, damit eben Lehrpersonen, spätere Lehrpersonen sich bewusst werden, dass wenn das diagnostiziert wurde, das wahrscheinlich auch stimmt und entsprechend halt berücksichtigt werden sollte. Und dann beim zweiten Aspekt, da denke ich halt, ja tatsächlich, also es ist eben eine Ressourcenfrage. Ich brauche länger, bis dass ich irgendwie eine grammatikalische Regel nachvollziehen kann, weil ich halt wie irgendwie nicht die Logik erkenne in der Sprache. Und mehr Ressourcen bedeutet mehr Betreuung, besseres Lernen. Ich denke, das macht Sinn.
Steht jemand da vielleicht? Anmerkung zum Begriff direkter Unterricht, explizites Unterrichten. Man hat ja Meta-Analysen zeigen können, direkte Instruktion, wie es so genannt wird, ist eigentlich für alle Kinder vorteilhaft. Die schwächeren Kinder, Kinder mit Lernschwierigkeiten, Entwicklungsrückständen, profitieren eigentlich besonders von diesem Ansatz. Natürlich, die guten Schulkinder, die Genies, die lernen irgendwie halt den Lernstoff, die lernen lesen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, für die schwächere Population, für die Risikokinder ist es wirklich wichtig, direkte Instruktion einzubauen. Das heißt jetzt nicht, muss noch klarstellen, direkte Instruktion ist nicht Frontalunterricht. Lässt sich auch gut kombinieren mit offenem Unterricht, entdeckenden Unterrichtselementen, aber was heißt direkte Instruktion? Man vermittelt den Kindern, allen Kindern, worum es geht. Man demonstriert vielleicht auch gewisse Prozesse. Wortlesen, Wortsegmentierung. Man lässt vor allem auch die Kinder häufig üben. Das ist ein wichtiges Element. Üben war ja lange Zeit so etwas verpönt. Ja, nicht üben, die lernen selber. Man weiß heute, es ist doch wichtig, das ist im Unterricht wichtig, wenn sie ein Musikinstrument üben, ist es wichtig, sie kommen nicht weiter. Einige Kinder schaffen es vielleicht mit weniger Übung, weniger Praxis. Unsere lernschwächen Kinder brauchen hier mehr Input, mehr Wiederholung. Und von daher ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber diese Kontroverse, natürlich kommunikativer Unterricht versus, ich weiß nicht, hochstrukturierter Unterricht, es ist eigentlich falsch, ein Entweder-Oder. Es muss eigentlich, beide Ansätze müssen irgendwie auf eine gute Art und Weise kombiniert werden. Und bei den Kindern mit Lernschwierigkeiten hat halt jetzt die direkte Instruktion benötigt etwas mehr Raum. Aber natürlich brauchen auch Kinder mit Leseschwierigkeiten dann offene Unterrichtsangebote zur Vertiefung oder so. Von daher sollte man eigentlich so diese didaktische Kontroverse etwas synthetisieren und sagen, beides ist wichtig. Man muss sich jetzt fragen, bei welchen Kindern, in welchen Phasen der Lernprozesse ist welcher Ansatz geeignet. Aber eben, die direkte Instruktion wird manchmal etwas verteufelt. Ja, das ist zurück zum Frontalunterricht, lehrzentrierter Unterricht. Nee, das ist nicht lehrzentrierter Unterricht. Didaktische Instruktion ist wirklich ein guter Unterricht für alle Kinder, von dem aber dann eben besonders Schwächere profitieren. So, das ist das, was der Stand der Forschung so etwas aufzeigt. Wobei man muss schon auch sagen, jetzt beim Fremdsprachenlernen, da kennst du dich vielleicht besser aus, es gibt eigentlich noch kaum wirklich saubere Interventionsstudien, wo man mal zeigen konnte, in randomisiert kontrollierten Studien, welcher Ansatz ist eigentlich für welche Risikokinder geeignet. Ich weiß nicht, ob du da was kennst, du hast ja Reviews dazu gemacht, da fehlen wirklich noch, vieles ist auch so etwas ideologisch oder so Common Sense, da müsste man sicher auch noch mehr systematisch forschen. Aber was man so allgemein weiß, aus der Hattie-Analyse und so, dass direkte Instruktion schon eigentlich ein guter Ansatz ist. Kombinierbar mit eben den offenen Konzepten des Unterrichtens.
Ich kann vielleicht hier einfach anmerken, ein Aspekt, den ich in meiner Dissertation auch untersucht habe, waren eben diese Phonem-Graphem-Korrespondenzen, Buchstaben-Lautbeziehungen. Und da war es sehr spannend. Ich habe untersucht, welche mit dem Milfoy, das unterrichtet wurde, werden verschiedene Phonem-Graphem-Korrespondenzen explizit unterrichtet und andere, die aber auch in der französischen Sprache sehr häufig vorkommen, respektive sehr früh auch schon von muttersprachigen Kindern im Erstsprachunterricht auch beherrscht werden. Solche implizit gelernten Graphem-Phonem-Korrespondenz habe ich mir angeschaut. Da konnte ich zeigen, dass nach dem ersten Lernjahr, jetzt nach einem Schuljahr in der dritten Klasse, dass hier doch eigentlich die unauffälligen Lesenden alle eigentlich relativ viele auch dieser impliziten Phonem-Graphem-Korrespondenzen erlernen konnten, zusätzlich eben zu diesen explizit vermittelten. Hingegen eben Kinder mit einer Leserechtschreibstörung oder Sprachentwicklungsstörung, die hatten hier eben sehr große Mühe, schon nur eigentlich diese explizit vermittelten Buchstaben-Lautbeziehungen zu lernen und schon praktisch keine Möglichkeiten, hier eben implizit über diese Erfassung, eben sie haben viel authentische Texte gelesen, gesehen, gehört auch gleichzeitig, die konnten das eigentlich nicht heraus extrahieren aus diesen Texten. Und ich denke, wenn man hier eben früh ansetzen kann, kann man wirklich auch schauen, welche Kinder bräuchten hier eben noch zusätzliche Hilfestellungen, vielleicht auch nur Wiederholungen gewisser Aufgabenstellungen und da eigentlich eine gewisse Systematik auch hinzubekommen. Und ich denke, es muss sich kombinieren lassen. Eben, ich denke, da werden wir vielleicht noch dann darüber sprechen im Bereich des Nachteilsausgleichs, wo eben auch die mündlichen Sprachbereiche gewichtet werden oder mehr gewichtet werden, dass man hier sich eben auch die kommunikativen Fähigkeiten fördert der Kinder, aber eben diese sprachanalytischen Bereiche oder eben die Schriftsprache sicher nicht zu lange eigentlich vernachlässigt. Mhm.
Ja, gut. Also das, ich glaube schon, also jetzt denke ich selber als Lehrperson, bin ich etwas beruhigt. Also wenn ich höre, dass man eben auch dieses, okay, etwas mehr wiederholen, aber auch dieses diesen expliziten Unterricht irgendwie einsetzen darf, weil das stimmt schon, ich bin eher so auf dem, also im fremdsprachendidaktischen Bereich, ich kann verstehen, dass man, expliziter Unterricht mit Frontalunterricht verwechseln könnte, aber eigentlich ist es nicht unbedingt der Fall. Also es heißt nicht Frontalunterricht, aber es ist gut eben etwas, also Erkenntnisse aus der Forschung, die man, denke ich, so ziemlich, die sich ziemlich einfach umsetzen lassen oder können. Ja, und ich wollte vielleicht Sie noch fragen, haben Sie irgendwie Strategien entwickelt irgendwie, also ich denke schon im Laufe der Zeit, oder man sagt auch, also ich jetzt als Lehrperson, hören wir oft, ja, also weniger schreiben, weniger lesen, mehr sprechen, mehr hören, also alles soll, also mehr soll durch das Hören, das Sprechen, also das Lernen soll dadurch erfolgen. Was bei Ihnen vielleicht der Fall, oder haben Sie irgendwie Strategien entwickelt? haben vielleicht Lehrpersonen oder vielleicht auch Heilpädagoge da dabei geholfen oder nicht?
Ja, ich denke, da hat die Logopädie sehr viel geholfen. Also da wurde mir viel vermittelt, wie man da besser vorankommt. Und ja, entsprechend war das sehr wichtig. Mhm. Ja. Und vielleicht etwas jetzt, also ich kriege oft Notizen von Kollegen in der Schule, auch weil mir eben geraten wurde von der Logopädin, dass selber Notizen zu nehmen wahrscheinlich keine gute Idee ist, so wegen Aufnehmen und gleichzeitig Schreiben und so weiter. Und ich denke, wie dass das auch von der Schule gefördert werden könnte. Also so, weil eben, wenn man nachher immer nachfragen muss, so könnte ich bitte deine Notizen haben und so, dann kommt man sich vor ein bisschen wie, so, ja. Also halt der, der keine Lust hat, selbst die Notizen zu nehmen. So, mhm. Ja.
Gut. Danke. Also vielleicht noch eine, das haben wir schon angesprochen, vielleicht, aber die Frage der Prävention, also diese, also Lernstörungen, Schwierigkeiten vorbeugen, wann, wie oder wer kann das, wie, also idealerweise, wie erfolgt das in den Schulen? Ja.
Also aus der Sicht der Logopädie haben wir hier eigentlich relativ klare Antworten, auch wenn noch nicht vielleicht alles wirklich so jetzt empirisch abgesichert ist. Wir wissen ja, dass Schwierigkeiten im Mehrspracherwerb, linguistische Schwierigkeiten, Risiko darstellen für dann schulische Lernprobleme in der Erstsprache, Lese-Rechtschreibstörung und dass sich dann das eben weiter auch zeigen kann im Fremdsprachenunterricht. Und was sicher wichtig ist, dass man jetzt bei Kindern, die schon im Vorschulalter auffallen mit Sprachdefiziten, Sprachentwicklungsstörungen, die kann man mit 3 Jahren relativ zuverlässig diagnostizieren, dass bei diesen Kindern wirklich dann früh eine logopädische Intervention stattfindet. Also man kann natürlich dann nicht erwarten, dass durch eine Frühtherapie dann alle Folgeprobleme gelöst werden, aber es ist klar, je weiter die Kinder sind durch therapeutische Maßnahmen in sprachlicher Hinsicht, wenn sie eingeschult werden, desto eher, oder das kann das Risiko für Folgeprobleme etwas reduzieren. Dann haben also Frühtherapie bei Sprachentwicklungsstörungen, Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen sind ja Risikokinder par excellence für Lernschwierigkeiten. Dann haben wir den Ansatz phonologische Bewusstheit, Kindergartentraining bei Risikokindern, jetzt vor allem um die phonologische Bewusstheit zu verbessern. Da weiß man zwar, hilft, aber ist kein Allerweltsmittel. Also ich hatte ja mal herausgefunden, dass so ein Kindergartentraining bei jetzt sprachgestörten Kindern hilfreich ist, aber die Langzeit- und Transfereffekte sind fraglich. Und immer wenn die Prävention jetzt nicht wirklich mittel- oder längerfristig hilft, muss man einfach dranbleiben. Also ein Vorschultraining in Vorläufefertigkeiten fürs Lesen, Schreiben ist sicher eine gute Sache. Und dann geht's aber dann weiter mit der Prävention. Im schulischen Bereich die beste Prävention, in Anführungszeichen, ein guter Unterricht. Ein guter Unterricht, sei es jetzt in der Erstsprache Deutsch, Leseunterricht oder dann im Fremdsprachenlernen, ein guter Unterricht, der eben gewissen Prinzipien folgt, die wir jetzt besprochen haben, wichtige Zielbereiche vermitteln, Phonem-Graphem-Korrespondenzen, rekodieren, dekodieren und so weiter und so fort. Da muss man halt dranbleiben. Und wenn das abgedeckt wird im Unterricht, dann hat das schon mal einen präventiven Effekt. Und dann sollte man die Lernentwicklung der Kinder beobachten. Kinder, die jetzt zurückfallen, sollten zusätzlich unterstützt werden. Nicht jetzt sofort Therapie, sondern durch vielleicht eine zusätzliche Unterstützung durch die Lehrperson. Dann wieder den Lernverlauf dokumentieren Und wenn man dann sieht, die Kinder holen trotz dieser Maßnahmen nicht auf, dann müsste man vielleicht mal eine genauere Diagnostik machen, dann eventuell eine Therapie, so im Sinne des Response-to-Intervention-Modells. Also man kann da schon wirklich einiges auffangen. Und ich muss auch sagen, wenn wir dann Schülerinnen und Schüler haben in der Sekundarstufe, die wirklich noch massive Probleme haben mit dem Lesen, Schreiben in der Erstsprache, dann ist wahrscheinlich, nicht immer, aber in einigen Fällen doch einiges einfach verpasst worden. Dass die Kinder nicht erfasst wurden, dass man sie nicht adäquat unterstützt hat, jetzt sonderpädagogisch, therapeutisch. Ja, wir haben ja im Moment jetzt im Schulsystem Fachkräftemangel, es fehlen Logopädinnen, es fehlen schulische Heilpädagogen. Das ist ganz, ganz schlecht für diese Risikopopulation. Da müssen wir wirklich schauen, dass wir da irgendwie das Problem lösen können. Ich weiß auch nicht wie. Also unten investieren, unten reinputtern ist schon wichtig, weil das ist, wenn die Kinder einfach mal so durchrutschen und dann in der Sekundarstufe spätestens auffallen mit massiven Schwierigkeiten, dann ist manchmal schon etwas zu spät. Also das gilt generell für die Entwicklung. Wobei man da natürlich auch realistisch sein muss. Ich behaupte jetzt nicht, dass durch Logopädie oder so dann alle Probleme behoben werden können. Das können wir nicht. Aber signifikante Verbesserungen sind wirklich möglich. Der positive Befund ist ja, Raphael, in deinem Artikel, alle machen Fortschritte. Das ist doch immerhin positiv. Und ich glaube, wir müssen auch davon wegkommen, dass dann irgendwie in der Sekundarstufe oder am Schluss der obligatorischen Schule alle gleich weit sind. Das ist einfach nicht so. Wir werden unterschiedliche Niveaus haben und das gehört einfach auch etwas zum schulischen Lernen. Aber man kann wirklich durch Prävention, wenn man das konsequent durchzieht, einiges abfedern, auch an Sekundärschwierigkeiten, emotionalen, motivationalen Schwierigkeiten, die eben dann einen möglichen Teufelskreis auslösen können.
Mhm. Oui. Je pense c'est différencier les âges, c'est-à-dire dans le sens, je pense qu'au tout début, bah, vous l'avez dit, l'histoire de la conscience phonologique, c'est important. Tout à l'heure, vous parliez aussi d'idéologie, le fait de dire, bah ouais, on n'a pas forcément besoin de passer par des apprentissages systématiques. Bah, finalement, pour un élève standard qui n'a pas de difficulté, pourquoi pas? Bon, un enfant dyslexique, bah, il faut qu'il ait cet apprentissage explicite et puis cette répétition pour qu'il ait une chance de pouvoir entrer dans ce genre de choses. Alors, ça, c'est important. Et puis, plus on va faire ça tôt, plus justement on rentre dans la mission de la prévention. Le problème après, bah, comme je disais, c'est qu'il y a aussi l'usage et que si on ne fait que ça, on risque d'avoir un problème parce que par ailleurs, la personne a des difficultés. Donc, si elle ne voit pas l'usage de ce qu'elle est en train de... Voilà. Ça, c'était un premier point. Un peu plus tard, après, ce qui est intéressant, c'est peut-être de penser, alors si on reste dans l'option prévention, qui serait l'accompagnement de l'école, et puis c'est de se dire à quel moment on travaille quoi. Il y a des moments, dans le secondaire, il faut commencer à avoir des textes complexes. Et c'est important, il faut aussi que la personne dyslexique, elle soit confrontée à des textes complexes, il faut qu'elle soit accompagnée. Bon. Et puis il y a des moments, tout à l'heure vous le disiez par exemple, dans l'apprentissage d'une langue étrangère, souvent ça passe par l'écrit. Et peut-être qu'il y a des moments, ça devrait moins passer par l'écrit. Et puis, peut-être que des fois, alors il faut que ça passe par l'écrit, mais dans la déficience intellectuelle, mais pour la dyslexie, ça serait aussi, il y a tout ce qu'il y a, la démarche facile à lire, facile à comprendre. Si je dois transmettre une information, alors je peux le faire déjà à l'oral, mais je peux le faire aussi à l'écrit, mais peut-être qu'à ce moment-là, en tant qu'enseignant, je dois réfléchir à la structure de la phrase, que je suis entre les mots que je vais utiliser. Ça, c'est l'inclusion et l'accessibilité des personnes. Hein, il faut vraiment garder en tête, on a deux rôles, qu'on soit logopédiste ou enseignant, c'est aider la personne pour limiter sa déficience, on va travailler directement sur la déficience, et puis il y a aussi le travail sur le fonctionnement, c'est qu'à déficience égale, la personne, alors si on veut parler en termes de handicap, elle n'a pas le même handicap en fonction de si l'école elle lui propose des supports qui sont intelligibles, pour la personne, qui sont adaptées à son niveau, et que finalement, elle peut rentrer dans certains apprentissages. La difficulté, c'est de savoir ce qu'on fait à quel moment. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même que la personne dyslexique, elle soit confrontée à des textes complexes. Et il faut aussi que ça fasse partie de l'apprentissage. Mais pour un cours de mathématiques, peut-être que la complexité, l'objectif pédagogique n'est pas là. Et dans certains cours de langue, c'est peut-être plus l'expression, par exemple, qu'une certaine difficulté à l'écrit, je parle déjà. Donc ça, je pense que c'est important déjà de distinguer les objectifs et puis de savoir ce qu'on est en train de faire. Puis après, il y a toutes les mesures d'aide technologique. Peut-être que je pourrais finir par deux choses. C'est que à Lausanne, par exemple, ils ont développé une méthode. Ça va illustrer un peu mon truc par rapport à la correspondance phonologique pour justement l'entrée à l'écrit pour les personnes en situation de déficience intellectuelle qui, a priori, pour un certain nombre de personnes, justement, on serait plutôt exclu de ce type d'apprentissage. Donc il y a déjà des méthodes qui sont là. Et en fait, elles passent aussi par l'association. Et puis, en même temps que ça, pour les personnes qui sont, par exemple, non-verbales ou très peu verbales, qui utilisent des moyens de communication, il y a aussi l'entrée dans la littératie qui est prévue. Il y a aussi des choses qui sont soumises. Mais évidemment, c'est adapté. Les enjeux et les objectifs sont rendus accessibles au niveau de la personne, mais là aussi il y a des jolies choses qui se font. Alors là, à Lausanne, il y a une personne qui travaille là-dessus, mais dans le monde anglophone, il y a beaucoup de travaux justement sur l'entrée dans le langage écrit à des niveaux adaptés, et puis ça va jamais à 100% nécessairement, mais où les personnes elles rentrent dans un apprentissage de langage écrit, une pratique de langage écrit. Et là, dans mon expérience aussi, avec des enfants qui présentent une déficience intellectuelle, mais qui se trouvent être multilingues, de par leur famille, en fait, on s'aperçoit qu'elles développent des compétences dans les différentes langues, et aussi à l'écrit. Mais effectivement, en fonction de leur niveau, et c'est nous, en fait, comme rôle dans l'école, surtout si on inclut ces personnes, c'est les amener à avancer dans ces apprentissages, et encore une fois, qu'elles puissent au minima fonctionner. Et ça, je pense que c'est quelque chose à garder, si on veut garder la question de l'école inclusive, c'est de se garder cette mission-là aussi. L'école, elle est aussi là pour ça.
Und ein wichtiger Aspekt in diesem Bereich ist sicher auch, dass man hier gut auch die Zusammenarbeit unterstützt, sei es Ressourcen wurden angesprochen, die manchmal eben fehlen können. Gerade es erstaunt mich nicht, dass hier eine Sekundarstufenniveau Lehrperson spricht, weil oft auch in der Deutschschweiz eben in der Sekundarstufe weniger schulische Heilpädagogen inklusiv arbeiten, respektive auch die Logopädie vielleicht teilweise sogar weniger aktiv mit den Lehrpersonen so kollaboriert, als jetzt vielleicht in der Primarstufe. Und da denke ich, ist es wichtig, dass man ganz früh eben Lehrpersonen, gerade die Deutsch- und Fremdsprachenlehrpersonen, gut miteinander auch sprechen, sei es hinsichtlich der Diagnosen. Was fällt auf bei Schülerinnen und Schülern bezogen auf Aussprache, Schwierigkeiten, die eben viele Kinder mit Dyslexie haben, respektive eben auch Sprachverständnisschwierigkeiten, solche Dinge. Aber dass man eben auch bezogen auf den Unterricht, die Unterstützung, sie spricht hier an, sie ist überfordert, oder? Also dass man diese Aspekte wirklich auch aufgreift, dass man aktiv mit in den Unterricht geht, also dass die schulischen Heilpädagogen nicht vorwiegend in den Deutsch, Mathematik oder anderen Fächen sind, sondern eben auch in den Fremdsprachen. Das ist in gewissen Kantonen der Fall, explizit auch vorgesehen, in anderen ist es überhaupt nicht, ist es eher Sache der Schule. In einigen kommt es vor, in anderen nicht. Und da denke ich, ist es auch wichtig, dass man einerseits bei den Personen ansetzt, bei den Lehrpersonen eine gute Zusammenarbeit fördert, aber andererseits eben auch schaut, dass eben auch die Lehrmittel dementsprechend differenziert auch sind, neuere Lehrmittel berücksichtigen, mittlerweile auch die gut erforschten oder auch in Therapien guten methodischen Ansätze, die wir eben auch aus der Logopädie oder Heilpädagogik kennen, und dass man das auch versucht zunehmend zu integrieren, damit auch die Lehrpersonen in der Umsetzung des Unterrichts hier entlastend sind. Es geht hier auf Aufgabenorientierung, also gute Aufgabenstellungen, die eigentlich schon vieles vorwegnehmen, was ich vielleicht als Fremdsprachenlehrperson ohne zusätzliche heilpädagogische Ausbildung dann nicht noch zusätzlich im direkten Kontakt mit den Kindern leisten muss. Also Scaffolds können eben auch personell natürlich vermittelt werden, aber wenn das wie fehlt, dieses Wissen, dann ist es ganz wichtig, dass eben die Aufgabenstellungen dementsprechend gut sind oder eben differenziert schon sind. Und da sehe ich sehr viel Potenzial.
Jetzt die Curricula für die Sekundarstufe und Gymnasialstufe nicht. Aber was schon auch wichtig wäre, dass man dort vermehrt auch jetzt eben so die Leute sensibilisiert, auch informiert über Lernstörungen. Also ich habe noch so die Idee, Gymnasiallehrer, Sekundarlehrer, die sind vor allem fachlich top. Aber vielleicht jetzt eben, was diese Lernprobleme, die Risikokinder angeht, hören sie mit Verlaub vielleicht noch nicht genug in der Ausbildung. Das hat in den letzten Jahren möglicherweise etwas geändert. Aber das wäre natürlich auch wichtig. Es ist ja nicht die Idee, dass jetzt immer eine Sonderpädagogin oder Logopädin da die Sekundarlehrerin coachen muss, sondern die sollten eigentlich von der Ausbildung her schon wissen, welche Kinder haben mögliche Probleme, was sind Prinzipien eines wirklich guten Unterrichts, auch für diese Subgruppe. Und da wäre sicher im Sinne des guten Unterrichts schon einiges, vielleicht ein Präventiv, könnte man so abfedern. Also ich weiß nicht, ist jemand da aus dem Bereich der Ausbildung von Sekundar- und Gymnasiallehrpersonen? Oder hört man dort etwas über LRS und die direkte Instruktion? Oder geht es dort nur um Pythagoras und ich weiß nicht was?
Ich kann da vielleicht einsetzen. Also ich bin auch noch ein Teil an der Sekundarstufe 1 Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Bern tätig. Und da kommt Gewisses vor. Cornelia, du bist da auch mit involviert. Gerade LRS, aber es ist natürlich doch eher am Rand über alle Bereiche, die hier vermittelt werden. Es ist zunehmend, es startet jetzt im Herbst dann eine neue Ausbildung, wo eben verschiedene Querschnittsthemen, wie wir sie nennen, da gehört eben auch Bildung für nachhaltige Entwicklung beispielsweise dazu oder Digitalität und eben auch Inklusion respektive Heterogenität. Und diese Aspekte will man eben auch in diesen Ausbildungen vertiefter thematisieren und wo man sich dann auch spezialisieren kann. Und da denke ich, ist eben auch ganz viel Potenzial vorhanden. Also wie kann ich einen guten, offenen Unterricht gestalten, der eben für viele Schülerinnen und Schüler gut ist. Und ich denke, das ist wichtig, dass man hier ansetzt. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Lehrpersonen eben gerade da, wenn sie sich sicherer fühlten, womöglich auch diese Schülerinnen dann auch besser unterstützen könnten.
Das geht ja auch dann auch über die Ausbildung von Lehrpersonen. Da kann man eben wahrscheinlich was bewirken. Ich weiß, dass man also auf jeden Fall auf die Heterogenität der Schüler, also der Lernen eingeht und es thematisiert wird und auch wie man eben Text, also beim das Schreiben gestalten kann, also die Schriftart, die man benutzen sollte, die man nicht benutzen sollte, die mit Serife, glaube ich, sagt man auf Deutsch, sollte man nicht zum Beispiel oder ja vermeiden eben. Also vielleicht zum Zusammenfassen, guter Unterricht, es geht auch über die Lehrperson, aber frühe Prävention auf jeden Fall auch, um diese Lernen zu unterstützen, die Lehrpersonen auch. Vielleicht, also das wäre jetzt die letzte Frage, das ist im Trend jetzt Digitalisierung und Maßnahmen. Quel est le potentiel finalement du numérique? C'est des outils qui sont aussi déjà mis à disposition pour beaucoup d'élèves avec certaines difficultés. Et puis, finalement, l'autre, l'aspect peut-être plus négatif, peut-être n'y a-t-il pas un risque de stigmatisation, peut-être pas du numérique, mais parce qu'il y a beaucoup de mesures compensatoires qui sont mises en place. Par exemple, plus de temps accordé pour des tests, pour des examens d'évaluation certificative. Donc, que savons-nous? Quel est le potentiel du numérique? Je peux peut-être profiter aussi de vous donner la parole par rapport au numérique. Est-ce que c'est quelque chose... Bon, j'imagine, dans le canton de Fribourg, selon le principe du « bring your own device », donc chaque élève, en tout cas au secondaire 2, a à disposition un portable, un ordinateur. Est-ce que c'est quelque chose qui s'avère, dans votre cas, plutôt bénéfique? C'est quelque chose qui vous aide, finalement? Là où vous avez besoin d'aide, peut-être
Oui, alors je pense que justement par rapport au bring your own device, il y a encore pas mal de flou. Enfin, c'est pas encore vraiment été mis en place à Fribourg. D'accord. Et du coup, enfin, ouais, pour déjà rien que se procurer les ordinateurs, etc., etc. Oui, et puis aussi après pour les programmes de correction. Il y a des moments où les profs me disaient « Ah, t'as le droit de t'en servir », des fois j'ai pas le droit de m'en servir, et en gros c'est un peu bah, comme ils sentent. Mais je pense une question qui est pas mal importante, enfin un mot important qui est sur la PowerPoint, c'est la stigmatisation. Et j'aimerais bien dire qu'il n'y a pas besoin de trop se faire de soucis là-dessus, enfin... Il y a peut-être quelques élèves qui vont se dire « Pourquoi il a le droit à 5 minutes de plus ? Pourquoi lui, il a le droit d'avoir son ordinateur ?» Mais finalement, bah, moi, je suis heureux de l'avoir et je suis heureux de pouvoir m'en servir et ça m'aide. Et finalement, je n'ai pas besoin de m'expliquer à eux. Après, s'ils viennent me demander, bah, je leur donnerai une explication. Mais s'ils ne veulent pas comprendre, bah, à eux de devenir dyslexique. Et puis du coup, bah, je pense qu'il ne faut pas trop se faire de soucis là-dessus.
Okay.
C'est un point important, là, du coup, je vais arriver moi avec
l'étiquette handicap et donc communication alternative, installation de pictogrammes, et puis c'est des choses qu'on entend aussi. Alors, de par les familles, où je m'occupe aussi d'implémenter des moyens de communication dans des lieux publics sur le canton de Fribourg, et une des choses qui m'a été dite, c'est mais finalement, c'est stigmatisant. Bon, alors ce qui est intéressant autour de cette histoire de stigmatisation, c'est alors déjà peut-être qu'individuellement certaines personnes ressentent ça, des utilisateurs ressentent ça pour le regard des autres. Donc ça c'est un premier point. Donc peut-être que le problème c'est pas l'outil et puis le fait que la personne en ait besoin, c'est le regard des autres. Donc peut-être qu'en généralisant les différents moyens dont les personnes ont besoin dans l'usage scolaire, mais dans la vie courante, bah, ça pourrait déjà changer un peu notre regard et finalement limiter sa stigmatisation. En d'autres termes, c'est pas l'outil qui stigmatise, c'est plutôt le regard évidemment qu'on donne. C'est lui qui est stigmatisant. La stigmatisation, elle est autour de ça. Ouais, voilà, déjà ça.
C'est wichtig, dass man hier eben drauf schaut, dass man eben vielleicht gewisse Dinge thematisiert. Vielleicht gibt es Kinder mit Dyslexie, vielleicht noch andere Schwierigkeiten, dass man auch hier gut präventiv eben schaut, eben Kinder aufklärt, dass man eben, dass es gar nicht zu diesem Ausschluss, zu dieser Stigmatisierung kommt. Auch im Sinne der Heterogenität, die man hier auch im Unterricht lebt. Und auf der anderen Seite ist es sicher wichtig, dass man eben schaut, als Lehrperson, dass, wie man gewisse Hilfsmittel auch einführt. Also ich kann mir gut vorstellen, der Umgang mit auch digitalen Tools, mit Apps, muss gelernt sein. Und das kommt eben im Rahmen der Digitalität sicher auch zunehmend dann mit in den Unterricht. Und dass man hier eben schaut, dass gewisse Hilfsmittel oder Apps, die sowohl eben spezifisch vielleicht teilweise für Dyslexie entwickelt wurden, dass man die aber durchaus eben nutzen kann für alle Schülerinnen und Schüler. Also wenn ich denke an Word, plastische Reader, dass man hier sicher das vielleicht einführt, dass man eben nicht nur dann Kinder mit dem arbeiten lässt, die Dyslexie haben, sondern eben alle Schülerinnen und Schüler, die von sich aus vielleicht das Bedürfnis haben, das zu nutzen. Und das sind Dinge, die kann man eben auch im Sinne der Didaktik der Mehrsprachigkeit transferieren. Also es kann dann beispielsweise in Deutsch eingeführt werden und auch die Französisch oder Englisch oder anderen Sprachlehrpersonen können das nutzen oder anbieten in ihrem Unterricht, dass eben etwas vorgelesen werden kann, dass auch Spracherkennungssoftware eben auch Texte generieren kann. Gerade beim Schreiben, oder? Das wird immer besser, das auch von der Rechtschreibung her, respektive auch von stilistischen Inhalten, die korrigiert werden oder Vorschläge gemacht werden. Wenn man das in einen Schriftsprachunterricht eben einbaut, kann das eben auch im Fremdsprachenunterricht dann genutzt werden. Und da würde ich sehr dafür plädieren, eben auf diese enge Zusammenarbeit, also welche Hilfsmittel, welche Strategien wurden bereits eingeführt, dass man in der Primarstufe natürlich beginnt im Sinne der Prävention, aber vielleicht eben auch in der Sekundarstufe hier weiterführt, vielleicht komplexere Systeme oder digitale Tools dann einführt und auch nutzen kann. Und so könnten eben auch vielleicht andere Fachlehrpersonen die nicht spezifisch mit Sprachen zu tun haben, dann auch davon profitieren, ja, wie kann ich jetzt diesen Nachteilsausgleich umsetzen? Also es gibt ja, es macht nicht Sinn, immer nur auf die mündlichen Kompetenzen zu setzen. Schriftlichkeit ist ein ganz wichtiger Teil und dass man hier auch weiß, wo kann ich ansetzen als Lehrperson, die jetzt nicht spezifisch für Sprachen ausgebildet ist.
Wenn ich noch anwenden könnte, eben dieses Stigmatisieren kommt von jemandem, also von anderen, und an erster Stelle ist da auch die Lehrperson. Und gerade jetzt zum Beispiel im Matheunterricht kommt es oft vor, dass dann die Lehrperson nicht nachvollziehen kann, wieso kriegt der mehr Zeit in der Mathematik. Und naja, die Logopädin sagt, ich soll das kriegen. Und da sind dann auch die Blicke der anderen sehr wohl anders, als dass sie es im Deutsch sind, wo die Lehrperson am Anfang vom Jahr sehr klar kommuniziert, sagt, diese Person hat einen Nachteilsausgleich, sie kriegt mehr Zeit und das ist einfach so. Und ja, und entsprechend, ja, die Lehrperson gibt eigentlich den Ton an, so wie das dann diese Person wahrgenommen wird, die hier den Nachteilsausgleich kriegt.
Vielleicht noch eine Bemerkung jetzt zum Nachteilsausgleich. Ich will jetzt nicht den Spielverderber geben. Also es gibt eigentlich noch kaum Studien, die irgendwie untersucht haben, wie sich Nachteilsausgleich auswirkt auf die schulische Leistung, auf soziale Aspekte. Wir gehen davon aus, es ist eine gute Sache, ist es wahrscheinlich auch. Aber man muss sich schon auch, man muss schon auch dort das etwas kritisch hinterfragen. Vor allem, was mich noch wichtig dünkt, der Nachteilsausgleich darf nicht ein Ersatz sein für wirklich gute Förderung oder Therapie. Also ich habe auch schon mal gehört, dass Leute so die Idee haben, das ist eine verkappte Sparübung, oder? Man gewährt einen Nachteilsausgleich und dann kann man vielleicht bei den Therapien, die ja häufig eben doch noch nötig sind, dann sparen. Das sollte es natürlich nicht sein. Also Nachteilsausgleich kann eine gute Sache sein, muss noch besser erforscht werden. Aber wie gesagt, wenn das dann auf Kosten von gezielter, intensiver Förderung geht, bei jetzt Kindern mit wirklich gravierenden Lernstörungen, dann wäre es keine so gute Sache.
Ich kann hier vielleicht ergänzen im Bereich der Forschung, die du ansprichst. Es gibt eine Studie, Caroline Sali, Lozano und Kollegen von der PH Bern haben hier untersucht, in einer Langzeitstudie auch vom Primar über das Sekundarschulalter, und jetzt ist die Studie für die nachfolgenden Lehr- oder höheren Fachschulen angesagt. Die konnten zeigen, dass eigentlich im Bereich des Nachteilsausgleichs auch gerade die größte Gruppe eigentlich von Lernschwierigkeiten, dass der Nachteilsausgleich eigentlich bei Kindern mit Dyslexie oftmals gesprochen wird. Das ist eigentlich wie die größte Population. Und was mich eigentlich erstaunt, wenn ich eben gerade in der Ausbildung von Lehrpersonen für Sekundarstufe 1 sehe, dass die Sensibilität eigentlich für dieses Störungsbild ist eigentlich oftmals nicht so groß, obwohl eben dann eigentlich sehr viele Kinder diese Schwierigkeit aufweisen, vergleichsweise im Vergleich zu anderen Störungsbildern wie Autismus-Spektrum-Störung, ADHS oder solche Bereiche. Und diese Sensibilisierung auch hinzubekommen, finde ich ganz wichtig bei Lehrpersonen. Und die Studie konnte eben auch zeigen, dass gerade der sozioökonomische Status oftmals auch noch dazu führt, dass vielfach ein Nachteilsausgleich gewährt wird, respektive eine Diagnose gestellt wird, dass eben bildungsferne Kinder, die so aufwachsen, dass die eher zwar Schwierigkeiten zeigen, aber dann keine Diagnose gestellt wird, respektive eben auch kein Nachteilsausgleich gewährt werden kann. Und dass man hier eben wirklich diesen sozioökonomischen Aspekt sieht, diesen Gap eigentlich dazwischen. Und was ich auch oft gesehen habe, ist, dass man in der Sekundarstufe, das, was du ansprichst, dass man hier eben einerseits einen Nachteilsausgleich hat, Dyslexie vielleicht als Diagnose, aber dann keine spezifische Förderung erhält als betroffene Person. Und das, denke ich, ist etwas, was sehr schwierig ist und eine indirekte Sparübung, oder wie du es genannt hast. Da denke ich, es braucht wie beides ein Stück weit. Sicher Förderung oder eben guter Unterricht und einen Nachteilsausgleich. Und das, was du vorher angesprochen hast, finde ich auch wichtig. Also das immer wieder zeigen müssen, ja, ich habe eine Diagnose. Es kommt immer wieder vor in gewissen Kantonen oder Schulen, dass eine Diagnose, die früher gestellt wurde, nicht akzeptiert wird, respektive der Nachteilsausgleich dann, der daraus erfolgt. Und das sollte eigentlich nicht sein. Also eine einmal gestellte Diagnose ist eigentlich so gültig, was man auch aus der Erwachsenenforschung, die auch angesprochen wurde, auch weiß. Also trotzdem kommt es vor, auch ja, wenn es eigentlich gesetzlich vorgegeben gar nicht nötig wäre.
Gut. Vielen Dank. Ich schaue gerade also auf die Uhr. Wir hätten vielleicht noch ein paar Minuten für Fragen seitens des Publikums. Wenn sich da jemand... Ah, eine Frage hinten.
Ich hätte eine Frage an Sie, die ja noch im... vous êtes toujours au collège. Donc, quand vous pensez à votre temps à l'école depuis les débuts, est-ce que c'était bien le soutien que vous avez reçu, ou est-ce que vous aurez espéré avoir un autre soutien ou plus? Voilà. Alors, est-ce que c'était bien ou est-ce qu'il manquait des choses, ou vous pensez que ça aurait été bien d'avoir comme soutien?
Bah, comme ça a été dit, bah, il y a le... Comment dit Nachteilsausgleich ? Là, il y a les compensations. Et puis là, bah, justement, enfin, il faudrait faire attention que les compensations, finalement, ne sont pas juste un moyen de moins avoir de logopède, etc., etc. Mais et du coup, enfin, je me suis aussi un peu posé cette question une fois, enfin... qu'à l'école, il n'y a pas grand monde pour aider. Enfin, on est un peu, voilà, quand la prof, elle est sensibilisée et puis que ça l'intéresse, et bah, elle va plus venir vers vous qu'un autre prof, mais du coup, c'est très subjectif. Et après, bah, oui, enfin, en tout cas, on s'en sort. Enfin, ouais, ça passe.
Sie haben vorhin länger über Nachteilsausgleiche gesprochen. Ich habe da eine Frage. Ich bin selbst Lehrperson auf der Sek-1-Stufe und ich unterrichte zum Beispiel eine Realklasse, siebte Klasse, mit 15 Schülerinnen und Schülern und mit 9 Nachteilsausgleichen in der Klasse. Und ich finde es sehr schwierig bei den Nachteilsausgleichen in der Beurteilung dann, weil... Gerade wenn ich einen Text beurteilen muss und dann Einzelne dürfen ein Wörterbuch verwenden oder dürfen den Text am Computer schreiben mit automatischer Rechtschreibekontrolle und andere dürfen das nicht, wie kann ich dann auch objektiv beurteilen, ob eine Kompetenz erreicht wurde oder nicht? Das, also ob Sie da vielleicht irgendwelche Hinweise haben, wie wir das lösen können, weil das finde ich sehr schwierig.
Hier ist ja beim Nachteilsausgleich, dass die betroffenen Schulkinder nicht lernzielbefreit werden. Die Lernziele des Curriculums gelten für sie. Man gibt ihnen Hilfestellungen, um gewisse Barrieren zu überwinden. Von daher müsste man wahrscheinlich letztlich alle dann mit Nachteilsausgleich, wie auch die anderen, quasi anhand dieser Lernziele dann letztlich beurteilen, ob diese erreicht werden, in welchem Ausmaß. Die einen hatten eine Hilfestellung, inwieweit erreichen die jetzt die curricula vorgegebenen Ziele, die anderen hatten keine. Sonst wird es wirklich beliebig. Aber Sie haben natürlich schon recht, ganz konkret, wenn ich jetzt die Rechtschreibkompetenz beurteilen muss und die konnten dann das Rechtschreibprogramm benutzen, dann wird es wirklich etwas schwierig. Dann super, keine Rechtschreibfehler, aber eben das Rechtschreibprogramm hat es quasi dann gemacht. Und das sind eben auch gewisse Schwierigkeiten, die sich mit diesem Nachteilsausgleich dann ergeben können.
Vielleicht ist hier auch ein wichtiger Punkt, im Gegensatz zu jetzt bei Sehstörungen, Sehhilfen, solche Dinge, Vergrößerungskopien, ist hier genau diese Schwierigkeit vorhanden, also dass man nicht in eine inhaltliche Anpassung geht, respektive da eigentlich dann auch vielleicht reduzierte Lernziele auch setzen muss, wenn es über eine längere Zeit nicht möglich ist, für diesen Schüler oder die Schülerin eben die Lernziele trotz diesen Hilfestellungen zu erreichen. Und das ist beim Bereich der Dyslexie ein Graubereich. Das sehe ich immer wieder in der Praxis und da auch wirklich zu wissen, eben es braucht diese vielfältigen Wiederholungen, dieses multimodale Lernen, dass man das eben spezifisch anleitet, sei es beim Wortschatzlernen, gibt es auch bestimmte Tricks, dass man hier eben wirklich auch das Wort schreiben lässt, weil alles, was eben in mehrfacher, nicht nur gehört, gesprochen, aber eben auch geschrieben wird, bleibt auch besser haften und dass man hier wirklich schaut, gibt es doch Möglichkeiten, den Stoff, vielleicht das Vokabular, dann zu reduzieren, ein Stück weit, respektive hier auch den Grundwort, auf den Grundwortschatz zu achten. Man weiß ja, die hochfrequenten Wörter, wenn die schon mal gelesen werden können, dann kann man schon recht viel aus einem Text lesen und verstehen und dass man so sich auf solche Wörter konzentriert oder eben gewisse Graphem-Phonem-Korrespondenzen, die besonders oft vorkommen, jetzt bei Texten, die ein Schüler verfasst, dass man gerade schaut, dass man die häufigsten Fehler herausgreift und diese dann darauf achtet, dass die über eine bestimmte Zeit verbessert werden können. Also hier kann man doch kleinschrittig auch Ziele setzen, die dieser Schüler dann erreicht, respektive schauen, dass man eben durch diese Hilfestellung, dass der Schüler dann trotzdem vielleicht das, was man als Rechtschreibregel eingeführt hat, dann erreichen kann. Aber was ich bemerke immer im Austausch auch mit und Beratung von Lehrpersonen, dass oftmals gerade diese Herausforderung vorhanden ist. Also logistischer Art, ich habe so viele verschiedene Nachteilsausgleiche, wie kann ich dem gerecht werden, dann den Überblick zu behalten. Und das ist sicher eine Herausforderung, die so bleiben wird. Aber ich denke, das, was du gesagt hast, ist ganz wichtig. Also sonst geht es Richtung reduzierte Lernziele, wenn dann ja, das Lernziel nicht mehr erreicht werden kann.
Ich denke, es ist auch wichtig im Zusammenhang mit dem Nachteilsausgleich, dass die Schulkinder mitbekommen, dass sie jetzt wegen dieses Ausgleichs nicht einfach in die Hängematte liegen können. Also die müssen dranbleiben, man muss die motivieren, an den Schwierigkeiten zu arbeiten, das müssen ja alle. Und es wäre wirklich ein schlechtes Zeichen, wenn die Kinder so die implizite Message dann hatten, okay, ich habe jetzt einen Nachteilsausgleich, muss mich nicht mehr anstrengen. Ist etwas sehr salopp jetzt ausgedrückt. Man muss klar sagen, das ist eine Hilfestellung auf dem Weg zur Erreichung der Lernziele. Und es wäre auch völlig legitim, wenn zum Beispiel dann am Schluss der Ausbildung oder so, halt die Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten etwas schlechtere Noten hätten als die anderen. Sie haben mit der Hilfestellung das Potenzial gehabt, sich zu verbessern, diese Barrieren zu überwinden, aber letztlich muss man dann halt schon auch beurteilen, wo stehen sie jetzt am Ende des Schuljahres, oder? Weil sonst wird es dann wirklich beliebig und auch vielleicht wird dann Chancengleichheit etwas pervertiert gegenüber eben den anderen, die auch lernen, üben müssen. Finde ich noch wichtig. Also vielleicht bin ich jetzt politisch etwas unkorrekt, aber ja.
Unterricht für alle oder Lern-Apps für alle einführen, dann hat man weder eine Stigmatisierung noch hat man vielleicht diese Schwierigkeiten. Und trotzdem eben diese Hierarchie niederen Schwierigkeiten, eben Rechtschreibfehler, die sich häufen, auch im Fremdsprachenunterricht, das sind Dinge, die man wirklich angehen muss. Und Textkompetenz, diese Hierarchie höheren Kompetenzen, wie generiere ich einen Text, das ist etwas, was wir alle lernen, auch weiterlernen müssen. Und da können Apps auch allen Schülerinnen und Schülern helfen, oder?
Ja, ich denke, auch das Bewertungsraster spielt eine große Rolle. Also so, wenn ich einen Text schreibe, dann habe ich zwischen 28 und 40 Fehlern drauf. Und wenn man da pro Fehler einen halben Punkt abzieht, dann habe ich schnell mal keine Punkte mehr. Und das würde ja eine 1 bedeuten. Und jetzt ist es zum Glück so, dass man sagt, ja, für die Rechtschreibung gibt es 5 Punkte. Und dann habe ich von diesen 5 halt irgendwie keinen oder einen, wenn der Lehrer halt jetzt nett ist. Und dann passt das so und dann kann ich irgendwo anders kompensieren und irgendwie auf eine gewisse Art ist es fair, auf eine andere ist irgendwie unfair, aber es geht. Und ja, und da denke ich, kann man wie dran arbeiten. Und ja, das ist gut, also das hilft.
Gut. Ich habe noch eine Frage an Sie. Sie haben ja Nachteilsausgleich. Haben Sie den Eindruck, wenn Sie darüber nachdenken, dass das Ihre Bereitschaft, am Problem zu arbeiten, reduziert oder vielleicht sogar ankurbelt? Vielleicht etwas persönliche Frage, aber es nimmt mich jetzt wirklich Wunder, wie das auf Ihre Lernmotivation, auf Ihre Motivation mit dem Problem umzugehen, sich auswirkt.
Ja, ich denke, wie, es kommt immer drauf an, aber einerseits hat es wie der Ausgleich hat dazu geführt, wie, dass ich mir gedacht habe, ja, mein Problem wird anerkannt und entsprechend, wenn der Lehrer dann gesagt hat, ja, aber jetzt schaust du dir aus diesen Fehlern nochmal irgendwie 20 an und korrigierst die, dann war ich bereiter, dann habe ich mir gedacht, ja doch, das mache ich jetzt, das ist fair. Nachher in anderen Momenten habe ich mir gedacht, so jetzt, da komme ich durch. Also so irgendwie zum Beispiel in einem Geografietext darf meine Rechtschreibung nicht benotet werden. Ja, da kann schon sein, dass wenn ich um 1 Uhr am Morgen den am Fertigschreiben bin, dann schaue ich mir die Rechtschreibung halt einfach auch nicht mehr an. Das ist schon so.
Gut. Also ich glaube, wir Zeit wäre jetzt um eigentlich. Also es ist gut, dass sich die Diskussion ein bisschen überzogen hat. Das ist ein positiver Punkt. Aber ich schlage vor, dass wir uns jetzt langsam auf den Weg zum Apéro machen. Da kann auch die Diskussion weitergehen, wenn Sie möchten. Und möchte mich noch ganz herzlich an allen Teilnehmern bedanken. Danke, dass Sie gekommen sind und mitgemacht haben. Und ja, dann alles Gute dann. Vielen Dank.
Vielen Dank.